Ich hoffe, dass wir das am Schluss des Gottesdienstes voller Überzeugung sagen können, gut, dass wir einander haben, dass wir nicht allein sind, sondern zusammengestellt sind, Gemeinschaft haben unter dem Wort Gottes. Manchmal sollte man ja vielleicht auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kommt man eigentlich zu einem Thema für einen Gottesdienst und zu einem Predigttext aus der Bibel? Nun, das kann sehr unterschiedlich sein, wie der Einzelne, der hier Predigtdienst hat, geführt worden ist. Ich will das aber verraten, wie ich zu diesem Thema und diesem Text von heute gekommen bin. Gut, dass wir einander haben, haben wir gesagt. Vor 2 Wochen saß ich im Gottesdienst, hörte die Predigt von Reinhard Berns, dem Missionar aus Japan, der hier zu Besuch war, über diesen bekannten Vers, Römer Kapitel 12, Vers 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Und da ich immer zum Gottesdienst meine Bibel mitbringe und auch die Predigttexte mit aufschlage und nachlese und mir auch anschaue, was vorher und nachher steht, so habe ich das an diesem Sonntag auch getan. Und dann sprach ich ein kurzes Gebet zu Gott und sagte, soll vielleicht der Text vorher, die paar Verse vor Vers 12 in Römer 12, der Predigttext für in 2 Wochen sein, wenn du hier den Predigtdienst hast? Und ich hatte den Eindruck, darüber sollte ich heute predigen. So bin ich zum Text und dann auch zum Thema gekommen, wie wir das heute erleben werden. Ich rate übrigens, den Römerbrief, das habe ich verschiedentlich auch für mich getan, auch mal für sich ganz im Zusammenhang zu lesen. 2, 3 Stunden, vielleicht auch manchmal 4, wenn man sie hat und sich nimmt. Ich meine, wir haben sie alle nicht, man muss sich alle nehmen. Also ich habe mir grundsätzlich für mich abgewöhnt zu sagen, ich hätte keine Zeit. Das kommt immer darauf an, wofür ich sie mir nehme. Und jeder Mensch hat eigentlich am Tag 24 Stunden und die sind sehr unterschiedlich gefüllt. Und wir können uns auch für wichtige Dinge, die uns wirklich auf der Seele brennen, Zeit nehmen. Zum Beispiel in der Urlaubszeit. Ganze biblische Bücher mal im Zusammenhang lesen. Unter anderem den Römerbrief. Da ist mir sehr viel aufgegangen. Diese großen Linien, in denen so ein biblisches Buch vor uns entfaltet wird. Und heute eben der Römerbrief. Da habe ich entdeckt, dass dieses Wort, das wir gleich dann zur Predigt haben werden, in einem Zusammenhang steht, im Zusammenhang des gesamten Römerbriefes. Wenn man sich den ersten Teil in diesem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom umschaut, dann bekommt man eine eindrückliche Antwort auf die Frage, wie wird man denn nun wirklich Christ? Wie findet ein Mensch eine persönliche Beziehung zu Gott? Und die Gewissheit, dass ihm die Sünden vergeben sind. Und als ich diesen Brief las im Zusammenhang und diese Kapitel, die ersten las, im Blick auf diese Fragestellung, wie ein Mensch wirklich Christ wird, besann ich mich an die erste Zeit nach der Wende, wo unser Land wiedervereinigt wurde. Ich war eingeladen nach Erfurt, Vorträge zu halten in der Medizinischen Akademie. Und das habe ich dann auch getan, eine ganze Woche lang. Und ich wurde einquartiert von denen, die mich eingeladen hatten, in der Stadtmitte im Augustinerkloster. Ein wunderschönes Ambiente, Blick auf die Elbe. Und vor allen Dingen, ich besann mich an eine Begebenheit aus der Kirchengeschichte, dass auch Martin Luther in diesem Kloster gelebt hatte. Jahrelang. Und ich kam zu wohnen, als ich recherchierte, neben, wie das in der Kirchengeschichte immer heißt, neben der Lutherzelle, wo Luther seinen Glaubenskampf durchgefochten hat, bis er zum persönlichen Glauben gekommen war. Und ich habe gedacht, da ich über den Römerbrief heute ein wenig spreche, auch im Zusammenhang, das muss ich uns noch einmal kurz erzählen, wie das bei Martin Luther war. Wir haben so viel Gewitter in den vergangenen Tagen erlebt. Und Martin Luther war auf einer Wanderschaft als junger Student auf der Landstraße zwischen Stotternheim und Erfurt. Und unterwegs kam ein großes Gewitter. Er suchte ein wenig Schutz unter einem Baum und plötzlich schlägt der Blitz in diesen Baum ein und es kracht so fürchterlich, dass Martin Luther die Knie schlotterten und er spontan ausrief: Hilf, liebe Sankt Anna, ich will ein Mönch werden. Er sank zusammen und schrie dieses hinein und später sagte er: Was hast du eigentlich da gesagt? Du hast ja ein Gelübde abgelegt. Und da er ein Mann war, der auch tat, was er sagte, suchte er sich das Augustinerkloster aus in Erfurt. Er wusste, das war ein sehr strenger Orden. Und er wusste auch nicht, wie es ihm dort ergehen würde. Aber er hat angeklopft an der Pforte und dann gab es Gespräche mit dem Ergebnis, er wurde aufgenommen ins Kloster. Und in diesem Aufenthalt oder während dieses Aufenthalts im Kloster brach die ganze Not seiner Seele auf. Nämlich, er wollte Gott und seine Gnade verdienen mit seinen Werken, mit dem Guten tun, durch seine Leistung. Darum hatte er das strengste Kloster ja ausgewählt. Er wollte alles tun, um Gott gnädig zu stimmen, damit er die Gewissheit bekommt, meine Sünden sind mir vergeben. Und er unterwarf sich allen Regeln dieses Ordens in diesem Kloster. Und er tat oft noch eins mehr, als gefordert wurde. Mal fror er, ganz bewusst. Mal wachte er und verzichtete auf Schlaf. Dann betete er sehr lange. In seinen Gebeten bettelte er Gott an, dass er doch zur Gewissheit kommen möge, seine Sünden wären ihm vergeben. Dann studierte er und wurde zum Priester geweiht. Und unaufhörlich brannte diese eine Frage in seiner Seele: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und das war nicht er allein, der so fragte. Es lag gerade so in der Luft der damaligen Zeit, dass viele Menschen so fragten: Wie bekommen wir die Gewissheit der Vergebung der Sünden? Und dann fragte er sich immer wieder, durch all die Anstrengungen und all die Möncherei, wie er das nannte, bist du eigentlich deinem Ziel näher gekommen? Bist du näher zu Gottes Thron hingekommen? Und er war manchmal ganz verzweifelt. Und dann kam jemand und tröstete ihn wieder ein wenig und sagte, wenn du dich noch mehr anstrengst, wird es dir schon eines Tages gelingen. Und so war er eines Tages in seinem Zimmer, diesem Turmzimmer dort, das es auch nicht nur auf der Wartburg gab, sondern das es auch in diesem Kloster in Erfurt gab, ganz verzweifelt. Er hatte doch seine ganze Kraft eingesetzt, um Gottes Gnade zu bekommen und die Gewissheit der Vergebung. Und nun zweifelte er an allem und die Zweifel wurden so lebendig, dass er sagt, ich war mehr tot als lebendig. Und das drückte er in einem Lied aus, zur Hölle musst ich sinken. Er war der Überzeugung, Gott gibt mir keine Chance. Ich gehöre zu Menschen, denen Gott nicht die Möglichkeit gibt, zum Glauben zu finden. Solche Verzweiflung kam auf, weil er ein unbestechliches Gewissen hatte und gerne Gott treu folgen wollte, nicht weil er ein besonders gekennzeichneter Sünder war. Und in diese Verzweiflung hinein kommt das Wort eines alten Klosterbruders. Es war wohl der Novizenmeister, der sich um die Neuaufgenommenen kümmerte, damit sie hineinfanden in alle Ordnungen. Und er wies ihn hin auf den dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Weißt du nicht, dass uns Gott geboten hat, auf die Vergebung der Sünden zu hoffen? Und als er diesen Satz hörte, schrie sein Herz, darauf hoffe ich doch dauernd. Aber ich kann nicht durchdringen zum Glauben. Und dann war es Johann von Staupitz, der Generalvikar des Augustinerordens, der diesen verzweifelten Mönch besuchte und ihm, diesem, man könnte sagen, innerlich halbtoten Menschen ansprach und ihn auf das Wunder der Kreuzigung des Herrn Jesus hinwies Und er sagte, Jesus ist nicht gestorben am Kreuz, um uns anzuklagen, sondern um uns zu erlösen. Und merkwürdig, er drang immer noch nicht durch zum Glauben. Und mitten in diese Zeit der Glaubenszweifel wurde er gebeten, im Auftrag des Augustinerordens eine Reise nach Rom zu machen. Und da blitzte wieder in ihm die Hoffnung auf, durch diese Wallfahrt nach Rom wirst du schaffen. Als er in Rom war, er tat es eigentlich weniger, um den Auftrag auszuführen, den er auszuführen hatte, sondern um selber Gewissheit zu bekommen. Er besuchte die Katakomben, er kroch die Pilatustreppe herauf, er kaufte Ablass und wieder Ablass, aber alles führte nicht zu dem Ergebnis der Gewissheit, einen gnädigen Gott bekommen zu haben. Er kehrte enttäuscht zurück aus dieser Stadt, in deren Besuch er so viel Hoffnung gesetzt hatte, und war wieder neu verzweifelt in den Klostermauern in Erfurt. Und da sagt er, endlich kam die Zeit Gottes, sich über mich zu erbarmen. Er nahm ihm einen Schleier von den Augen. Luther erkannte, dass die Bibel nicht zuerst ein starres Gesetz ist, sondern wunderbares Evangelium enthält, frohe Botschaft von Gottes Gnade in Jesus Christus. Und das erkannte er durch den Römerbrief, durch diesen ersten Teil. Und seinen Durchbruch im Glauben erlebte er durch Römer Kapitel 1, wo es dann heißt, in Vers 17, ich lese es uns kurz vor, da steht, Gottes Gerechtigkeit wird darin uns Menschen geschenkt, indem wir zum Glauben kommen, wie geschrieben steht, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Und das war der Durchbruch zu dieser Freude. Meine Sünden sind mir vergeben. Er setzte seine ganze Hoffnung, seinen ganzen Glauben auf Christus, den Gekreuzigten, und dass uns in Christus Gottes ganze Gnade zu 100% geschenkt ist und wir uns keine Sorgen um unsere Sünden mehr machen müssen. Er sagt, an dem Tag, als ich das erkannte, bin ich durch die Pforte zum Paradies gekommen. Das war sein Ausdruck, wie er das schilderte. Und er, voller Dankbarkeit hat er nun sein Leben gelebt. Und eines Tages dichtete er über dieses ein Lied. Nun freut euch, liebe Christengemeinen, und lasst uns fröhlich springen. Wer so zum Glauben gekommen ist, der kann sich freuen und fröhlich seinen Weg gehen. In diesem sogenannten schwarzen Kloster, denn man trug schwarze Tracht, deswegen nannte man schwarzes Kloster, nahe an der Stadtmauer und der Elbe gelegen, erlebte er diesen Durchbruch an einem Maitag, der genaue Tag ist nicht bekannt, des Jahres 1513. Es ist nicht Gottes hinrichtende, sondern seine aufrichtende Herrlichkeit, ist seine Gnade, mit der er die Sünden vergibt und uns Menschen innerlich heil macht. Das hat Luther erfahren. Es war Gottes Huld, Gottes vergebende Barmherzigkeit. Sein Glaube war nicht mehr nur ein Fürwahrhalten von einer Fülle kirchlicher Dogmen, sondern ein fröhliches Zustimmen und Ja-Sagen zu dieser Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus entgegenkommt. Und alles war nicht nur ein flüchtiger Gedanke, nicht die nette vielleicht Theologie eines Optimisten, sondern es war etwas, das ihn durch sein ganzes fortwährendes Leben hindurchtrug als letzte Gewissheit. Gott hatte sich in Jesus Christus verbirgt, als der gnädige Gott ihm begegnet. Und dann sagt er, was mir noch mangelt, das wird mir aus Christi Verdienst als mein eigenes ersetzt und zugerechnet. Der begnadigte Sünder ist so froh, sagt er, über seine Rettung, dass er Gottes Willen nun von selber tut und nicht durch Regeln aufgepfropft tun muss. Es hat eine Herzenserneuerung stattgefunden. Und jetzt möchte ich meine Liebe zu Christus, der mir die Gnade der Vergebung geschenkt hat, ausdrücken, indem ich gern seinen Willen tue. Das ist neues Leben. Wenn das aufbricht, was mir mangelt, so sagt er, ist eigentlich alles. Aber das wird mir aus Christi Verdienst nicht angerechnet, sondern alles ersetzt Christus und deckt es zu. Der begnadigte Sünder begegnet uns in Martin Luther. Und dann fing er an, als er das Kloster verließ, mit seinem Theologiestudium fertig war, dieses, was er selber erlebt hatte, aufgrund dieses ersten Teils des Römerbriefes, anderen Menschen zu bezeugen. Zuerst den Studenten an der Universität in Wittenberg. Und darüber hinaus, nicht nur den Studenten, sondern unserem Volk. Und schließlich als Reformator, nicht begrenzt auf unser Volk, sondern der ganzen Welt ist eine Botschaft vermittelt worden durch dieses Erlebnis, das Martin Luther hatte. Was ihn aufrief zum Kampf und zur letzten Hingabe war der Ablasshandel eines Tetzel, der durch die Lande zog und diesen Spruch verbreitet hat, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer sprengt. Und das regte ihn auf, weil er sagt, das ist keine Botschaft der Bibel, sondern das ist das, was Menschen getan haben. Und was keinem hilft, sondern Menschen in eine Sicherheit bringt, die nicht durchträgt. Und da schlug er die Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Und dort begann dann die Disputation wie ein Lauffeuer in unserem Land. Erster Teil des Römerbriefes. Zweiter Teil, ganz kurz, die Kapitel 9 bis 11. Da wird die Frage gestellt, was wird aus dem alttestamentlichen Volk Israel? Und Paulus macht es dann deutlich an diesem schönen Bild des Ölbaums in Kapitel 11 und sagt, durch den Unglauben, weil sie an Christus nicht glaubten, sind sie aus diesem Ölbaum, der für das Volk Gottes steht, ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Aber, sagt er, sofern sie sich zum Glauben einladen lassen an Jesus Christus, werden sie eingepfropft mit den anderen aus den anderen Völkern zusammen. Und es wird ein Herd und eine Herde sein. Und dann kommt der dritte Teil. Der dritte Teil beginnt mit Kapitel 12, nämlich das ist dieser Teil, wie leben und arbeiten wir glaubwürdig miteinander in der Gemeinde. Und es ist schön, dass vorhin die ersten 8 Verse gelesen wurden. Da geht es in Vers 1 darum, dass uns gesagt wird, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, sollte er mit ganzer Hingabe an Christus sein Leben führen. Und in Vers 2 wird deutlich gemacht, dass ein Mensch, der Christus sein Leben gegeben hat, sich nicht die Maßstäbe von der Umgebung aus der Gesellschaft holt, wie zu leben ist, sondern aus dem Wort Gottes. Dass die Bibel das Sagen bekommt in seinem Leben. Und der nächste Teil, dann ab Vers 3 bis Vers 8, spricht davon, dass Gott durch seinen Heiligen Geist, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, seinen Kindern Gaben gibt, unterschiedlich verteilt. Dem einen diese, die anderen jene. Es ist ein interessantes Zusammentreffen, dass sowohl in Römer Kapitel 12 von diesen geistlichen Gaben oder Gnadengaben die Rede ist, als auch in 1. Korinther 12, dem Brief, der danach folgt, wo von einem Leib und vielen Gliedern die Rede ist und die Gaben bekommen. Guckt man sich die Gabenverzeichnisse hier im Römerbrief an und im 1. Korintherbrief, dann sind sie zum Teil identisch und zum Teil verschieden. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann zum Beispiel sein, dass Gott nicht in jede Gemeinde alle seine Gaben legt. Er verteilt sie, wie er will und nicht, wie wir wollen. Es kann auch sein, dass es unvollständige Aufzählungen gibt, dass man gar nicht alle vorhandenen Gaben aufzählen wollte, sondern nur beispielhaft einige herausgegriffen hat. Und dann steht in beiden Briefen geschrieben von der Liebe. Man kann diese Gaben leben, ohne von der Liebe geprägt zu sein. Und das führt zu Konkurrenzdenken, das führt zu Auseinandersetzungen, das führt zum Zerriss. Und darum unser Thema heute, das uns beschäftigt, glaubwürdig miteinander leben und arbeiten in der Gemeinde. Im ersten Korintherbrief wird nach der Aufzählung der Gnadengaben das Hohelied der Liebe zitiert, 1. Korinther 13. Alles soll in der Liebe geschehen. Hier geht es im Grunde um denselben Gedankengang. Er spricht von der Liebe. Wir lesen die Verse 9 bis 11, die dann der Predigt zugrunde liegen. Hier heißt es, die Liebe sei ohne falsch oder ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Eure brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Lasst euch vom Geist entzünden, dient dem Herrn. Glaubwürdig miteinander leben und diese Gaben, die Gott gibt, gebrauchen. Was heißt das konkret? Es sind 7 Dinge, die hier aufgezählt werden. Erstens, die Liebe sei ohne falsch. Die Liebe sei ungeheuchelt, kann man auch übersetzen. Die wörtliche Übersetzung heißt nicht geschauspielert. Man kann Liebe schauspielern. Man kann ein Lächeln auf dem Gesicht haben und jemand anschauen und anlachen und ganz andere Gedanken im Herzen haben. Dann schauspielert man Liebe. Dann heuchelt man Liebe. Und darum sagt der Apostel Paulus, wenn das alles glaubwürdig bei euch in der Gemeinde zugehen soll, dann sei diese Liebe ohne falsch, ohne Hintergedanken. Wie sieht es aus mit dieser Liebe zu Jesus? Da muss doch alles anfangen. Brennt sie in unseren Herzen? Wie sieht es aus mit der Liebe zueinander, auch zu denen, die ich mir vielleicht von mir aus nicht ausgesucht hätte, aber die doch da sind? Die Liebe sei ungeheuchelt. Und zu denen in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, da wo ich wohne, wo ich Menschen begegne, in unserem Volk und zu den Ausländern, die auch Gottes Adressaten sind, die Adressaten der Liebe Gottes. Das ist umfassend, was hier geschrieben wird. Die Liebe sei ohne falsch, sei ungeheuchelt. Es ist immer heilsam, gleichsam angesichts dieses Wortes für sich selber sich Zeit zu nehmen und wie in einen Spiegel hineinzuschauen, Herr, zeig mir, wo ich Liebe spiele, wo ich so tue, als ob, wo das nicht echt, wo das nicht authentisch ist, was ich vorgebe zu sein. Und ich denke, aus dieser Pflicht wird nie ein Christ lebenslang entlassen. Und ich stelle mich dieser Aufgabe immer wieder aufs Neue, auch jetzt, heute, durch die Predigt, die ich mir auch selber halte. Die Liebe sei ohne falsch und ungeheuchelt, ohne Schauspielerei. Der nächste Satz heißt, verabscheut oder hasst das Böse und hängt euch an das Gute. Wenn die Liebe zu Jesus Vorrang hat in unserem Leben, wie das auch Martin Luther sagt, dann werde ich mich von allem Bösen, von dem, was Gott missfällt, nicht nur äußerlich trennen, sondern dann ist es mir ein Anliegen, auch die inneren Fasern meines Herzens vom Bösen zu lösen. Das gibt es doch, dass man sich, um die Optik zu wahren, die Optik auch seines Christseins zu wahren, von irgendwelchen bösen Dingen trennt, damit man nicht ins Gerede der Leute kommt. Aber man hängt daran fest mit seinem Herzen und sehnt sich danach, das vielleicht unbeobachtet tun zu können. Und deswegen schreibt der Apostel, verabscheut das Böse, lasst euer Herz davon losgerissen werden. Ja, da muss man schon wieder auf die Reise ins eigene Herz gehen. Wie ist das eigentlich mit den Dingen, die Gott missfallen? Hasse ich sie wirklich, weil Gott sie hasst? Schließe ich mich kurz mit dem Willen Gottes, dass Gottes Wille wirklich mein Wille wird? Und dass ich sie nicht nur äußerlich lasse, weil das vielleicht Konsequenzen irgendwo in der Familie oder Gemeinde oder sonst wo hätte? Aber ich kann mich ja nicht nur von irgendetwas lösen, ohne mich neu an etwas zu binden. Und darum wird hinzugefügt, hängt dem Guten an. Das eine lassen, was Gott missfällt, und das annehmen, was Gott gefällt, das ist das Gute. Ja, was ist das Gute denn? Wenn Menschen das zu entscheiden hätten, wären wir in heillose Diskussionen verwickelt und würden zu keinem Ergebnis kommen und keine Antwort finden. Zum Glück. Sagt uns Gottes Wort, was gut ist. Zum Beispiel, um ein Beispiel herauszugreifen aus der Fülle des Wortes Gottes. Aus dem Propheten Micha erfahren wir Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was denn? Drei Dinge. Erstens, Gottes Wort halten. Zweitens, Liebe üben. Und drittens, demütig sein vor deinem Gott. Das ist ohne Schnörkel. Klipp und klar. Da brauche ich nicht zu diskutieren. Und was für ein Segen Gottes, dass er uns feste Maßstäbe an die Hand gibt, an denen wir entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Was gut ist und was böse ist. Gott hat sich ausgedrückt. In seinem Wort hängen wir an seinem Wort. Gott hat sich ausgedrückt. In der Liebe zu uns hängen wir an seiner Liebe und lieben ihn über alles. Gott hat sich ausgedrückt. In Demut hat er seinen Sohn für uns sterben lassen. In Demut gilt es, ihm nachzufolgen. Es ist wunderbar, so anfangen zu leben in der Gemeinde. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Gottes Geist uns so zusammenführt, dass diese Sätze uns so zusammenbringen in der Mitte Jesus Christus. Und wir scharen uns um ihn in ungeheuchelter Liebe, verabscheuen das Böse, suchen seinen Willen und tun ihn nicht verbissen, sondern mit ganzer Freude, weil wir Jesus lieb haben. Und weil wir einander lieben. Danach sehnt sich unser Herr und ich hoffe, wir auch. Und dann wird noch eins draufgelegt in diesem Satz, die brüderliche Liebe sei herzlich. Übrigens, alle Schwestern sind damit eingeschlossen im Neuen Testament. Wenn dort von der Bruderliebe, Philadelphia, wie das in der Grundsprache des Neuen Testamentes heißt, so ausgedrückt wird. Philadelphia, diese Bruderliebe, die alles umfasst, die alle Menschen meint, Männer und Frauen und Jung und Alt und alle Völker auf der ganzen Erde. Diese Liebe zueinander und zuerst in der Gemeinde sei herzlich. Manchmal ist ja leichter, Ferne zu lieben, die ganz weit weg sind, die mir nie persönlich begegnen. Ich liebe alle Menschen, sagen manche. Das ist das Allerleichteste, was es gibt. Aber am allerschwersten ist es, die zu lieben, mit denen ich hautnah zusammen bin, den Ehepartner zum Beispiel. Die Kinder, die gerade in einer schwierigen Phase sind. Die Eltern, von denen ich meine, dass die mit der Zeit nicht mehr mitkommen. Oder jetzt könnten wir alle Spielarten durchgehen, in denen wir manchmal unser Leben führen. In der Gemeinde, wo wir uns einander begegnen. Wo wir uns manchmal auch auf die Füße treten. Aber wo wir einander vergeben sollen und wieder annehmen sollen. Und eure brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Ja, wie ist das mit dieser herzlichen Liebe? Liebe ist das Echo auf Gottes Barmherzigkeit. Wenn uns Gottes Barmherzigkeit begegnet, gehört das Echo unserer Liebe hinzu, wenn wir glaubwürdig leben wollen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der ja in Herrnhut, ich hoffe, jeder kommt mal dahin, es ist lohnend zu sehen, Herrnhut, wir haben ja hier so einen Ableger in der Wetterau, Herrn Haag, ist nicht allzu weit weg. Und da kann man übrigens sehen, in Herrn Haag, einen Sitzungssaal. Und da wird dann einem erklärt, wenn man diesen Saal besucht, dass ein zusätzlicher Stuhl zu den Teilnehmern derer, die an der Sitzung teilnahmen, gestellt wurde. Und das sollte immer bewusst machen, Christus ist unsichtbar gegenwärtig. Macht euch das klar. Redet so, damit euch bewusst ist, Christus kriegt alles mit. Er ist nicht sichtbar, aber unsichtbar da. Und dieser Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der hat viel auch über diese Liebe gedichtet. In einem seiner Lieder steht folgender Vers. Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll? O, so mache doch die toten, trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann, für Christus nämlich, den Mann von Golgatha, den Sohn Gottes erhöht zur Rechten Gottes, für Christus einstehen. Und Christus in der Mitte haben heißt, zusammengeführt zu werden. Die Liebe sei herzlich. Wisst ihr, dann lernen wir es, uns miteinander zu freuen, wenn es dem anderen gut geht und Gott zu danken. Und dann lernen wir es, miteinander zu leiden, wenn es dem anderen gar nicht gut geht. Dann stehen wir füreinander ein und beten füreinander und segnen einander und helfen einander, so gut es geht. Eure Liebe zueinander sei herzlich. Und das vierte, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Oder in der Ehre stelle einer den anderen voran. Also ich will euch eingestehen, hier bin ich noch mitten im Lernprozess. Ich weiß nicht, wer von euch schon ausgelernt hat. Wahrscheinlich wird sich keiner melden, wenn ich fragte. Aber manchmal kann man so für sich zu so einem Schluss kommen, ich habe das nicht mehr zu lernen. Das hat mir mal so ein über 70-jähriger, lange gedienter Nachfolger in der Gemeinde gesagt, in irgendeiner Gemeinde. Ach, wissen Sie, alles, was heute noch gesagt wird und gepredigt wird, das weiß ich alles schon lange, ich brauche da gar nicht mehr hinzugehen. Der hatte das Lernen aufgehört. Der hatte vergessen, dass wir lebenslang Jünger sind, Schüler sind, die zu lernen haben. Und das sagt Paulus auch hier. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ja, und dahinter stand doch ein merkwürdiges Erlebnis, das Jesus hatte. Jesus sprach zu den Zwölfen, die sich nun ganz eng um ihn versammelt hatten, dieser Jüngerschaft, von seinem Leiden und Sterben. Und die Jünger, was haben die gemacht? Unter der Hand haben sie untereinander sich unterhalten, wer ist eigentlich der Größte und Einflussreichste unter uns? Wer kriegt die beste Stellung, wenn wir mal in den Himmel kommen? Merkt ihr, wie tief das in uns sitzt? Wie nötig wir alle miteinander, ich schließe mich voll ein, diesen Satz haben, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, in der Ehre stelle den einen den anderen voran. Da hört die alte Frage auf, wer hat den größten Einfluss, wer hat am meisten zu sagen und was wir noch alles fragen können. Es gibt so viel. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3 heißt es, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich weiß nicht, ob jemand sagen kann, das kommt so richtig meinem Naturell entgegen. Das habe ich schon immer getan. Also ich muss jedenfalls bekennen, das ist nicht so. Sondern hier ist ein Lernfeld und das möchte ich neu einsteigen. Und ich habe die herzliche Bitte, dass ihr das auch so hört und dass wir das gemeinsam tun und dass wir ganz neu aufeinander zugehen, einander dienen und dem Herrn vor allen Dingen damit dienen. Und dann kommt der fünfte Satz, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Wir haben wichtige Aufträge. Letzte Worte haben ja immer ein besonderes Gewicht. Als Jesus seine letzten Worte sprach, bevor er die Bühne dieser Welt verließ und in den Himmel zur Rechten des Vaters zurückkehrte, da hat er gesagt, geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wie zögerlich kann man diesem Auftrag gegenüber sich verhalten? Wie bedenklich. Hier heißt es aber, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Wir brauchen einen neuen Eifer für Gottes Sachen. Ein Brennen für Christus, seinen Auftrag anzunehmen und auszuführen und Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Es gibt ja manchmal heftige Worte in der Bibel. Da steht doch im Alten Testament im Propheten Jeremia, Kapitel 48, Vers 10, verflucht ist, hier sind wir alle gespannt, was jetzt kommt, verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Ein unglaublicher Satz. Man kann nicht so nebenan und nebenbei das Werk des Herrn treiben, sondern hier ist wirklich ganzer Einsatz gefragt. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Im Eifer seid nicht träge. Nun wissen wir alle, wenn man so etwas hört, kann man gute Vorsätze fassen. Aber wie lange halten sie an? Das macht man ja meistens Silvester, fürs neue Jahr. Da soll alles besser werden. Und dann kommt's neue Jahr und, na, weiter brauche ich nicht zu reden, das weiß jeder. Deswegen wird ein sechster Satz hinzugefügt, seid brennend im Geist. Wenn das nicht von innen kommt, sondern als Druck von außen, ist ganz schnell alles vorbei. Das heißt, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, wie wir es vorhin von Luther gehört haben, dann hat er den Heiligen Geist empfangen. Wann empfängt man ihn? Ihr habt die Liebe Gottes empfangen, sie ist in eure Herzen ausgegossen. So steht es in Römer 5, Vers 5. Wann? Als ihr zum Glauben kamt. Das ist die Antwort. Und diesem empfangenen Geist Freiraum zu gewähren, dass er uns beherrschen kann. Dass er alle Kammern des Herzens und Lebens einnehmen darf. Dass er alle Seiten unseres Lebens ausfüllt. Seid brennend im Geist. Die Flamme des Heiligen Geistes kann schon runterbrennen, sonst wäre diese Ermahnung nicht nötig. Seid brennend. Wörtlich heißt es eigentlich, wenn man das aus der Grundsprache übersetzt, seid kochend, seid siedend in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt so viel ein Minimalchristentum, wo man sich mit der Bekehrung begnügt, aber das brennt nicht das Herz für Jesus. Angezündet durch den Heiligen Geist. Und genau darum geht es, wollen wir das heute neu für uns, jeder für sich, erbitten und für uns alle gemeinsam. Lasst euch vom Geist entzünden, entflammen. Und dann kommt der Schlusssatz in diesen drei Versen. Das siebte, dient dem Herrn. Und in manchen Übersetzungen heißt es, dient der Zeit. Und manche fragen sich, welche Übersetzung ist jetzt die richtige? Wie kommt das dann hinein, dass in manchen Übersetzungen dient dem Herrn steht und in anderen dient der Zeit? Nun, das hängt sehr eng zusammen. Wenn man sich vorstellt, dass es zur damaligen Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, keine Druckstöcke gab, wenn man da die Fehler einmal raus hatte, waren sie, wenn man immer damit nachgedruckt hat, ein für alle Mal raus. Aber man hat vervielfältigt durch Abschreiben. Entweder, dass jemand diktierte, oder man hat sich das Original angeschaut und hat geschrieben. Und dann konnte es leicht dazu kommen, dass der eine das schrieb oder hörte und schrieb und der andere ein ähnliches Wort ganz anders. Und bei diesen beiden Worten für Zeit gibt es mehrere Wörter im Griechischen. Das Wort, das eigentlich hier steht, in manchen Handschriften steht, ist Kairo im dritten Fall oder Kairos im Präsens. Und das Wort für Herr heißt im dritten Fall Kyrio oder Kyrios im Präsens. Nur einen Buchstaben verstellen, dann ist aus Kyrios Kairos geworden. Ganz schnell kann das gehen. Und jetzt fragt man sich, was machen wir jetzt damit? Ja, warum haben Sie das geschrieben? Weil beides im Zusammenhang einen absolut guten Sinn gibt. Fangen wir mit dem ersten an. Dient dem Herrn. Nicht euch selber, nicht eurer Ehre, nicht um gesehen zu werden, sondern werdet euch bei allem, was wir bisher betrachtet haben, klar, dient er wirklich dem Herrn. Was sind meine Motive? Immer wieder stelle ich mir diese Frage, wenn ich zu predigen habe, was ist dein Motiv? Warum predigst du? Willst du wirklich dem Herrn dienen? Oder willst du noch ein Stück dir dienen? Oder ab morgen werden meine Frau und ich auf einer Familienfreizeit in Krelingen für 2 Wochen sein. Und dann wieder die Frage, Warum tust du diesen Dienst mit deiner Frau? Wirklich, um dem Herrn zu dienen? Da müssen wir neu diesen Entschluss fassen, Jesus und Jesus allein und immer neu. Und wir wollen Buße tun über dem, wo wir uns selber suchen und selber auf die Schultern klopfen wollen und angesehen werden wollen von den Leuten. Und dann mit der Zeit, dient diesem Herrn mit der Zeit. Kairos ist im Gegensatz zu Chronos, dem Zeitlauf, der Augenblick, die Situation. Dient diesem Herrn, indem er auf den Augenblick und die Situation achtet, die Gelegenheiten, die Gott im Ablauf eines Alltags schenkt, um zeugnishaft zu leben und zu reden. Und um solche Situationen kann man den Augenblick nicht zu verpassen, kann man beten, dass wir dem Herrn dienen in den Situationen, die Gott uns im Alltag schenkt. Und es kann zugleich heißen, dient diesem Herrn mit den Mitteln der Zeit. Wir benutzen die Medien, nicht nur hier den Beamer heute, sondern Satellitentechnik und alles Mögliche, um das Evangelium zu verbreiten. Wir suchen die Situation, die Gott uns gibt, auszunutzen, indem wir die Mittel der Zeit gebrauchen, um diesem Herrn zu dienen. Und da haben wir es zusammen. Und ganz wunderbar ist das, was dieser Text uns dann mit auf den Weg gibt. Glaubwürdig miteinander leben und arbeiten in der Gemeinde. Lasst uns das miteinander lernen und heute ganz neu in diesen Prozess einsteigen und dadurch Jesus Christus verherrlichen. Amen.